Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, der Predigttext zum heutigen Sonntag steht im Evangelium des Matthäus im 11. Kapitel. Ich lese die Verse 25 bis 30. Jesus sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies Weisen und Klugen verborgen hast und hast es Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn so hat es dir wohl gefallen. Alles ist mir übergeben von meinem Vater, und niemand kennt den Sohn als nur der Vater, und niemand kennt den Vater als nur der Sohn, und wem es der Sohn offenbaren will. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Vater im Himmel, schenke du uns ein Wort für unser Herz und gib uns ein Herz für dein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Wer von uns lebt denn eigentlich mühelos? Klar, man kann Menschen vormachen, man mache alles als Rechtshänder mit links oder man würde auch noch auf die schwierigste Situation mit einem überlegenen Lächeln antworten. Aber Mühelosigkeit zu demonstrieren kann auch sehr, sehr mühevoll sein. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Wer von uns existiert denn eigentlich unbelastet? Klar, man kann seine eigenen Lasten abwälzen und ein dankbares oder undankbares Opfer findet sich manchmal sehr schnell. Aber genau damit fällt man dann in der Regel selber anderen zur Last. Man wird dann von seinen lieben Mitmenschen als unerquickliche Last mitgeschleppt, bis sich eines Tages die abgewälzte Last doppelt und dreifach auf einen selbst wieder zurückwälzt. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Wer von uns lebt wirklich mühelos und existiert unbelastet? Klar, man soll es ja auch nicht übertreiben. Nicht jeder, der sein Päckchen zu tragen hat, ist deshalb gleich ein Atlas oder ein Herkules, die das Himmelsgewölbe, die ganze Last der ganzen Welt auf ihren Schultern tragen können. Und dennoch, wer auf dieser Erde nicht nur einfach so dahin leben will, sondern wirklich menschlich leben möchte, der hat auch eine nicht zu unterschätzende Verantwortung zu tragen. Nicht nur, weil man halt für sich selber sorgen muss. Zu einem menschlichen Leben gehört auch die Sorge für ein menschliches Leben anderer. Und im besten Fall aller anderer dazu. Und diese Fürsorge beeindruckt und drückt nicht nur, sondern bedrückt uns vor allem dann, wenn wir merken, wie wenig wir wirklich Entlastendes tun können. Das Joch der Verantwortung für das Wohl für unsere Mitmenschen wie der ganzen Welt können wir als Kinder unseres himmlischen Vaters und des Schöpfers von allem, was ist, nicht von uns abschütteln. Und gerade wenn es um die eigentlich kleinen Schritte geht, die ja dennoch für die Welt ein Fortschritt sein sollten, gerade wenn wir aufgrund unserer Möglichkeiten gerade nicht für den großen Wurf zuständig sein können, wird es schwer. Es ist doch ein Joch, die Not zu erkennen, und gleichzeitig zu wissen, dass ich gegen die große Not nur mit sehr mühsamer Klein- und Kernerarbeit überhaupt etwas machen lässt. Und da hören wir heute Morgen mal zur Abwechslung von einer leichten Last und einem sehr bekömmlichen Joch. Da werden wir Mühselige und Beladene sogar zur Erquickung gerufen. Kommt her zu mir alle. Ich glaube, wer Lasten trägt, wer unter Druck steht, der versteht, was das heißen kann, auch wenn das mittlerweile wieder ein Fremdwort in unserer Sprache geworden ist. Ich will euch erquicken. Erquickung heißt nämlich so viel wie Ruhe, aber keine Totenruhe, sondern eine fruchtbare Ruhe. Kommt her zu mir alle, die ihr euch abmüht und Lasten schleppt. Ich will euch zur Ruhe bringen, zu einer Ruhe, die Kraft gibt, nicht die kraftlose Ruhe des Endes, nach der man sich vielleicht auch einmal sehnt, wenn sich die Kräfte schwinden und die Lasten doch immer noch wachsen. Jesus ruft uns nicht in den Tod. Wenn er uns zu sich ruft, wenn er die Mühseligen und Beladenen der ganzen Welt zu sich bittet und uns und ihnen Ruhe verheißt, dann ist diese Ruhe erfüllt von Lebenskraft. Kommt her zu mir alle, liebe Gemeinde, das ist eine Einladung. Eingeladen wird da von Jesus Christus zu Jesus Christus. Er will erquicken. Und wir sind diejenigen, die diese Einladung nicht nur anzunehmen, sondern auch noch zu überbringen haben. Die christliche Gemeinde ist es, welche die Einladung Jesu durch die Zeiten hindurch zu überliefern und zu jeder Zeit der ganzen Welt auszuliefern hat. Ich denke, dass das bei allen Differenzen christlich-kirchlicher Konsens ist. Wir sind eingeladen und wir sollen einladen. Aber ob wir uns immer dessen bewusst sind, was wir da eigentlich wagen, wenn wir Jesu Einladung allen Mühseligen und Beladenen zustellen, und was wir machen, wenn diese Einladung dann wirklich angenommen wird und alle kommen. Die Anziehungskraft jener einladenden Worte Jesu dürfte ja uns Vermittler in arge Verlegenheit bringen. Würden die Geplagten und Beladenen bei uns wirklich Erquickung finden oder am Ende nur noch zusätzliche Lasten und sogar sehr überflüssige Lasten? Unser kirchliches Platzhirschgehabe, das fromme Gesäusel ohne Verankerung in der Realität, der politische Aktionismus ohne wirkliche Ahnung, unsere unchristliche Konkurrenz, unsere elende Rechthaberei, das bekommen die Mühseligen und Beladenen damit nicht mit hoher Wahrscheinlichkeit von uns ein ganzes Bündel, ein schweres Joch unbarmherziger Forderungen auch noch aufgelegt, nach dem Motto, du sollst oder du wirst doch etwa nicht. Können wir im Blick auf unsere real existierende Kirche wirklich wagen, Jesu Einladung weiterzugeben? Denn Einladungen verpflichten ja, und zwar nicht nur den Einladenden, aber zunächst und vor allem doch auch ihn. Man muss Raum haben für alle, die man zu sich lädt. Geladene Gäste muss man auch unterbringen können und man muss Zeit haben, die man mit seinen Gästen teilt und man muss sich die Zeit nehmen, um sich ihnen zu widmen. Deshalb begrenzen wir ja für gewöhnlich bei unseren privaten Feierlichkeiten die Zahl derer sehr, sehr genau, die wir nicht nur für einen Augenblick zu uns einladen. Und auch die Dauer einer Einladung geben wir meist vorsorglich bekannt. Doch weil wir natürlich vor und nach Corona mittlerweile in unserer kurzatmigen Welt sehr viel mehr Menschen erreichen können, als wir wirklich erreichen wollen, ist an die Stelle der großen Einladung zu großen Tage- und nächtelangen Festen, auf die sich unsere Altvorderen noch so gut verstanden haben, längst die unverbindlichere Party getreten, auf der man halt kommt und auch wieder geht, zu der man jedenfalls nicht gebeten wird, um zu bleiben, sondern zu der man eingeladen wird, um auch bald wieder zu gehen. Kommt her zu mir alle, die ihr euch abmüht und abschleppt. Das ist eine große Einladung. Wacht auf, Verdammte dieser Erde. Ihr seid doch verdammt nochmal eingeladen, in aller Seligkeit euer Joch von euch zu werfen und zu uns zu kommen. Aber kommt bitte bloß nicht, denn was würde geschehen, wenn die Geplagten und die, die sich selber plagen, wenn die Gehetzten und die, die sich selber hetzen, wenn die Verbogenen und die, die sich selber verbiegen, was würde geschehen, wenn die alle wirklich kämen? Was geschehe, wenn man unsere Einladung im Namen Jesu wirklich beim Wort und ernst nehmen würde, wenn man bei uns anklopfen würde und einzukehren begehrte in die Gemeinschaft der heiligen Glaubenden? Hätten wir neben der Zeit auch den Raum, um sie aufzunehmen? Ist das Fassungsvermögen von uns Christenmenschen wirklich weit genug? Oder würden die Geladenen gleich zurückschrecken müssen und abgeschreckt sein von der Enge des Geistes und der Säure der Moral, die ihnen da von uns und aus unserer Mitte entgegenschlägt? Ist uns das alles wirklich reichlich? Ist von uns alles wirklich reichlich oder doch eher viel zu knapp bemessen, um einer geladenen Welt Raum geben zu können? Hätten wir Zeit und Raum, den Beklagten und Geplagten, den Bedrückten und Gedrückten zuzuhören, wenn sie kämen, um sich ihren Kummer vom Herz zu reden? Haben wir denn überhaupt Zeit und Raum, um uns nur untereinander zuzuhören und den Kummer, den wir uns gegenseitig machen, ernsthaft zur Kenntnis zu nehmen? Und vor allem, hätten wir die Worte, um all die Geladenen oder wenigstens nur einen einzigen von ihnen zur Ruhe zu bringen und nicht einfach zum Schweigen. Hätten wir die Weite dieses Raumes, hätten wir die Fülle solcher Zeit, hätten wir das lösende und erlösende Wort. Liebe Gemeinde, Einladungen verpflichten. Ja, wir sind also verpflichtet, wenn wir Jesu Einladungen überliefern und ausliefern. Wir verpflichten uns damit, uns Zeit zu nehmen und Raum zu schaffen und die erlösenden Worte zu suchen und zu finden. Aber woher das alles nehmen? Wo in aller Welt finden wir denn den weiten Raum, der die wegen ihres Glaubens Verfolgten einer uns fremden Religion und Kultur aufnehmen könnte? Und wo stoßen wir auf die geistliche Weite, die es den Unsicheren, den Zweifelnden, aber auch den allzu Überzeugten erlaubt, sich von uns darin unterbringen zu lassen? Ich glaube, wir könnten in der Tat unserer Welt kaum helfen, es sei denn, wir ließen uns erst einmal selber helfen. Und wir würden zusammen mit allen anderen Strapazierten und Überanstrengten der Einladung Jesu folgen. Wir sollten doch ehrlich sein und uns eingestehen, dass auch wir strapaziert und überstrapaziert sind, gerade wenn wir die angeblichen Gebote und Gesetzmäßigkeiten unseres Glaubens ernst nehmen. Wir sollten zugeben, dass auch wir religiös überanstrengt sind, gerade wenn wir unsere Frömmigkeit ganz besonders streng und fromm ausgestalten wollen. Vielleicht sollten wir erst einmal ein Einsehens haben und einsehen, wir Christenmenschen sind es ja nicht. Der Herr sei gelobt und Gott sei es gedankt. Wir sind es ja gar nicht, zu denen da geladen wird. Nein, wir sind mit allen Mühseligen und Beladenen der Welt zu dem eingeladen, dem alles übergeben ist von seinem Vater. Und das heißt doch, er hat Raum für alle. Er nimmt sich Zeit für jeden und jede. Und er hat es nicht nur, sondern er ist das erlösende, das befreiende Wort. Das Wort, das die überanstrengte Welt braucht und das die arg strapazierte Christenheit erst recht benötigt, um wieder zu der Ruhe zu kommen, die dann wirklich Kraft zum Leben gibt. Liebe Gemeinde, die Christenheit steht der geplagten Menschheit. Wir Christenmenschen stehen unseren gottlosen Mitmenschen in ihrem Elend ja nicht wie die glücklichen Besitzer gegenüber, die schon alles haben, was da ist. Im Gegenteil. Gerade in dieser Hinsicht stehen wir allen Menschen in tiefer Solidarität zur Seite. Auch wir sind doch geplagt und plagen uns selber. Auch wir sind gehetzt und hetzen uns selber. Auch wir sind verbogen und verbiegen uns selber. Der Unterschied zwischen einer beladenen Menschheit und einer mühseligen Christenheit besteht nur darin, dass wir Christenmenschen vielleicht schon dabei sind, der Einladung Jesu zu folgen. Wir sind, um im Gleichnis Jesu aus der Schriftlesung treu zu bleiben, wir sind sozusagen die Lahmen aus den Straßen und Gassen der Stadt, die anders als die Leute an den Zäunen und auf den Landstraßen die Einladung vielleicht schon gehört und deshalb auch einen etwas kürzeren Weg vor sich haben. Einen Weg zu dem, der da so überaus großzügig und weitherzig einlädt und von dem man offenbar noch so viel lernen kann. Aber von wem lernt man da? Zu wem kommt man da? Wer ist das, der Raum, Zeit und Worte zu haben verspricht für alle, die zu ihm kommen, der so vollmundig ankündigt, den Eingeladenen sogar noch ein Joch aufzulegen? Machen wir uns da nichts vor. Der da so scheinbar großspurig einlädt, ist doch weltlich gesprochen ein Versager. Angeblich hat ihm ja alles sein himmlischer Vater übergeben. Aber was und wen hat er damit erreicht? Die Bilanz seines irdischen Wirkens ist eigentlich deprimierend und niederdrückend. Ein Bedrückter ist also offenbar auch er. Liebe Gemeinde, unser heutiger Predigttext aus dem Matthäusevangelium folgt Worten Jesu, in denen er Wehrufe über die Städte ausspricht, in denen die meisten seiner Taten geschehen waren und die sich doch nicht davon zu ihm haben bewegen lassen. Es wird dem Lande von Sodom erträglicher ergehen am Tage des Gerichts als diesen Städten in Galiläa. O-Ton Jesus. Unmittelbar auf diese Worte der Verdammnis folgt dann aber das genaue Gegenteil eines Wehrufes. Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den Unmündigen offenbart. Jesus preist also gerade angesichts seiner zwar unverschuldeten, aber doch eklatanten Misserfolge Gott als seinen Vater. Angesichts einer erdrückenden Niederlage Gott als den Vater preisen zu können, das setzt eine wirklich ungewöhnliche Freiheit voraus. Und das hat nur Sinn, wenn Gott selbst mit diesem Misserfolg etwas zu tun hat oder zu tun bekommen soll. Jesus hatte offenbar die Freiheit, Gott in die irdischen Misserfolge seiner eigenen Wirksamkeit hineinzuziehen. Das beginnt in Chorazin, Bethsaida und Kapernaum und das endet dann auf Golgatha. Und Gott lässt sich dann ja in der Tat darauf ein. Gott kann auch, ja, er will auch mitten im irdischen Misserfolg Gott sein. Genau das hat er den Unmündigen offenbart, das hat er den so Klugen und Weisen vorenthalten. Und das ist es, womit wir vertraut gemacht werden, wenn wir zu Jesus kommen. Gott hat sich an diesem Versager verherrlicht. An einem Menschen, der versagen musste, weil die Welt, die er rief, sich ihm versagt hat. In der Freiheit des Versagers ist Gott selbst gegenwärtig. Liebe Gemeinde, es gehört zur Freiheit Jesu, dass er nicht nur Gott, sondern auch Menschen in seinen Misserfolg hineinziehen will. Er tut es aber nicht seinetwegen, Jesus tut es unseretwegen. Denn in Jesu Misserfolg hineingezogen zu werden, ist nichts anderes, als in seine Freiheit und damit in Gottes Gegenwart hineingezogen zu werden. Das ist es, was uns dann zur Ruhe bringt. Wenn wir nämlich Gott an unserem Versagen, an unserem Selbst und unverschuldeten Misserfolgen teilhaben lassen. Denn es gibt keine intensivere Gemeinschaft als die Gemeinsamkeit der Niederlage. Wer diese Gemeinschaft der Schuld gemeinsam aushält, der macht sich zum Partner fürs ganze Leben. Gott hält diese Gemeinsamkeit aus und er verpartnert sich damit mit uns. Gott erquickt uns, indem er unsere Schmerzen und Lasten teilt. Geteilte Last ist ja ganz banal mathematisch halbe Last. Wer aber mit Gott Schmerzen, Mühen und Lasten teilt, der muss ihm das dann freilich auch ganz überlassen. Gott macht keine halben Sachen. Er nimmt uns ganz ab, was uns belastet, damit wir neu anfangen können, damit wir zusammen mit ihm anfangen können, das zum Wohl aller Erforderliche zu tun. Denn das Entscheidende hat Gott ja schon getan, als er sich in Jesu erfolgloses Leben hineinziehen ließ, um darin für jedermann in Höhen, aber gerade auch in Tiefen gegenwärtig zu sein. Das, liebe Gemeinde, sollen die Bedrückten wissen. Das soll jeder wissen, der unter Druck steht. Nicht nur unter dem sichtbaren und kontrollierbaren Druck, der uns auch in einer eigentlich demokratischen Gesellschaft zu schaffen macht und den man Gott sei Dank auch immer noch beim Namen nennen und dessen Beseitigung man immer noch anmahnen darf. Doch man kann ja doch noch unter einem ganz anderen Druck stehen, der sich nicht so ohne weiteres beim Namen nennen lässt, weil er tiefer sitzt als das, was man sehen und benennen kann. Und das ist der unheimliche Druck, mit dem wir uns selber unter Druck setzen. Fast jeder Mensch hat wohl diese erschreckende Gabe, sich selbst unter Druck zu setzen, sei es nun mit seinen eigenen Fehlern oder mit seinen eigenen Tugenden. Man kann ja auch unter dem Druck seiner guten Eigenschaften zu einem bedrückten Menschen werden. Pflichtbewusstsein kann uns ebenso niederdrücken wie Schuld. Und es ist ja auch sehr bedrückend, helfen zu wollen, wo man doch nicht helfen kann. Wir bedrücken uns ja nicht nur mit unerfüllbarer Sehnsucht, sondern auch mit unerfüllbaren Forderungen, mit unersättlichem Ehrgeiz und auch mit überspannter Nächstenliebe. Und selbstgemachter, selbsterzeugter Druck macht müde. Je länger man sich so oder so unter Druck setzt, desto müder wird man. Man kann sogar buchstäblich todmüde dabei werden. Diese Müdigkeit ist dann lebensgefährlich, weil sie ansteckend ist. Diese Müdigkeit kann sich sogar zu einer Art Pandemie auswachsen und eine ganze Welt auf eine todbringende Weise lebensmüde machen. Und Jesus meinte, genau diese müde Welt mit ihrer lebensgefährlichen Müdigkeit soll sie zu ihm kommen. Denn nur der Versager kann helfen. Er hilft, indem er uns unsererseits auch unter Druck setzt. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Es ist aber das Joch und es ist die Schule dessen, der die Freiheit hatte, Gott mitten im Versagen zu preisen. Jesus Christus hilft, indem er uns unter den Druck der Freiheit setzt, Gott in unser Versagen mit hineinzuziehen. Mit diesem Druck, dieser Freiheit, verschafft er uns die Ruhe, die Kraft gibt zum Leben. Und das, liebe Gemeinde, das ist der einzige Druck, der auf Erden ein heilsamer Druck genannt zu werden verdient. Kein quälender Druck, sondern ein Druck, dem nachzugeben Freiheit und Freude bedeutet. Darum kommt her zu ihm, alle. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.